Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend wünsche ich. Der Rückhalt wächst. Bundestagsabgeordnete wollen ein Mahnmal für polnische Opfer des Zweiten Weltkriegs in Berlin. Wir sprechen mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann über Gedenkorte. Gegen Vorurteile und provinzielle Stereotype wehren sich Künstler in Sachsen vor der anstehenden Landtagswahl mehr denn je. Kunst im Krisengebiet. In Kabul findet gerade das 5. internationale Frauenfilmfestival statt und Bücher, wohin man schaut. Der Surkamp Verlag hat in Berlin ein eigenes, neues Domizil bezogen mit Blick auf Volksbühne und Fernsehturm. In wenigen Tagen jährt sich der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Deutsche Kampfbomber legten im Morgengrauen des 1. September ein Krankenhaus in Asche. Mehr als 1000 Einwohner des polnischen Städtchens Wieluń kamen bei Angriffen der Wehrmacht um. Bundespräsident Steinmeier und der polnische Präsident Duda werden am 1. September in den frühen Morgenstunden dieses Verbrechens gedenken. Und vielleicht kann in näherer Zukunft auch ein Vorhaben umgesetzt werden, das verschiedene politische Parteien mit Ausnahme der AfD unterstützen. 240 Befürworter gibt es im Bundestag schon für die Idee, in Berlin ein Mahnmal für die polnischen Opfer des Krieges und der Besatzung zu errichten. Über die Rolle von Gedenkorten möchte ich mit der Kulturwissenschaftlerin Professor Aleida Aßmann sprechen. Sie forscht seit vielen Jahren über Formen des kulturellen und des kommunikativen Gedächtnisses und hat für ihr publizistisches Werk 2018 zusammen mit ihrem Mann den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten. Guten Abend, Frau Aßmann.
Guten Abend.
Was halten Sie von der Idee, das Leid der Polen im Zweiten Weltkrieg mit einem Mahnmal zu würdigen?
Also ich gehöre selbst mit auf die Liste derer, die unterschrieben haben. Denn mir ist schon lange aufgefallen, dass im deutschen Bewusstsein, Geschichtsbewusstsein, so etwas wie ein blinder Fleck für das existiert, was die Deutschen den Polen im Zweiten Weltkrieg angetan haben. Und zwar habe ich hier da zwei Beispiele. Die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Vernichtungskrieg 1995, begann nicht mit dem 1. September 1939, sondern mit dem 22. Juni 1941. Das ist die Zäsur, mit der der Russlandfeldzug beginnt. Und dasselbe wiederholte sich in den Massenmedien, als die Serie Unsere Mütter, Unsere Väter kam. Da fing auch wieder das Verbrechen dieses Weltkrieges mit dem Russlandfeldzug an. Also es gab da eine systematische Aussparung, eine Leerstelle, würde ich sagen, die ein blinder Fleck geblieben ist. Und dafür könnte man weitere Beispiele aufzählen.
Wo Sie das sagen, 1995 oder daran erinnern, dass in dem Jahr die Wehrmachtsausstellung stattfand, Mitte der 90er Jahre, nämlich 1995, wurde im Spiegel sehr polemisch getitelt, eins an jeder Ecke. Man malte quasi die Umzingelung des Brandenburger Tors durch Gedenkorte aus, die, ich zitiere mal, durch Säuerung des Regierungsviertels von steinernen Schuldbekenntnissen. Dabei gehören doch Mahnmale wirklich ins Zentrum einer Stadt.
In der Tat, es gab damals so etwas wie eine Mahnmalhysterie und sehr viele Karikaturen zu diesem Thema. Aber wie man sieht, ist die Erinnerung an diese Geschichte immer noch nicht wirklich in der Gegenwart angekommen. Und deswegen, auch nach 80 Jahren, müssen wir diese Diskussion führen. Und das hat sicher auch etwas zu tun mit der Frage, wie sich diese Erinnerung staffelt. Also es gibt Dringlichkeitsstufen offenbar. Man kann nicht alles auf einmal machen. Aber es hält eben auch dieser Druck an. Und deshalb sitzen wir eben 80 Jahre später zusammen und reden über dieses Thema.
Bei aller Berechtigung und auch dringenden Wahrnehmung der polnischen Opfer kann man vielleicht doch auch fragen, ob ein eigenes Mahnmal nicht die Gefahr einer Nationalisierung des Gedenkens in sich trägt?
Also diese Nationalisierung des Gedenkens wäre ja schon transnational. Denn die Deutschen steigen ein in einer Erinnerung. Die Opfer erinnern sich ja sehr, sehr gut. Und es geht jetzt darum, dass diese Erinnerung geteilt wird. Ich spreche da gern von einem dialogischen Gedenken oder Erinnern, dass inzwischen Heiko Maas bei dem Gedenken zum 75 Jahre Warschauer Aufstand in Polen war, teilgenommen hat an diesen Feierlichkeiten des Gedenkens. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Als Roman Herzog Bundespräsident war und in Polen war, wusste er noch nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Warschauer Aufstand von 1944 und dem jüdischen Ghettoaufstand von 1943.
Müsste man, Frau Aßmann, vielleicht sogar den Kreis erweitern und zum Beispiel auch einen Gedenkort für die weißrussischen Opfer schaffen? Denn da gibt es viele zu beklagen.
Also in der Tat ist die Frage des Auseinanderdividierens ein Problem. Ein Denkmal neben das andere zu setzen, ist ein Prozess, der ja eigentlich endlos weitergehen könnte. Es gibt ja bei der Denkmaldebatte auch andere Vorschläge, dass ein Denkmal auf der einen Seite existiert, aber es auf der anderen Seite auch so etwas wie ein Osteuropa-Zentrum in Berlin geben könnte, das dort entstünde, um als ein öffentlicher Ort, nicht als ein weiteres Wissenschaftszentrum, sondern als ein öffentlicher Ort mit Ausstellungen, Foren, Diskussionen und Begegnungen, diese Thematik in einen mehr integrierten Zusammenhang stellen könnte. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Werden diese Foren immer wichtiger, weil die Zeugen, die Opfer des Krieges waren, allmählich sterben? Also man muss sich ja fragen, welche Formen des Gedenkens angesichts dieses Umstands sinnvoll sind und machbar.
An diesem Punkt werden die authentischen Gedenkorte tatsächlich sehr wichtig. Denkmäler sind in dem Sinne keine authentischen Gedenkorte. Sie sind entsprechen einem Bedürfnis, Erinnerungen zu pflegen und an bestimmten Jahrestagen insbesondere Erinnerungen auch zu praktizieren. Denn was man nicht wiederholt, verfällt dem Vergessen. Und deswegen sind Denkmäler auch wichtig.
Bei der Debatte um einen neuen Gedenkort für die Opfer, für die polnischen Opfer, rückt ja doch auch die Rolle des Holocaust-Mahnmals wieder in den Blick. Man sucht ja eine zentrale Stelle und das ist ein heikles Terrain, weil der Ort für die ermordeten Juden nicht mit anderen Opfergruppen geteilt werden sollte. Wenn Sie zurückblicken auf diese Entscheidungsphase damals und die getroffene Entscheidung, ist die richtig gewesen?
Also ich denke, dass wir uns in der Zeit jetzt weiter bewegt haben. Die ganze Diskussion um die Einmaligkeit und Exklusivität der Holocaust-Erinnerung ist nicht mehr aktuell. Warum? Wahrscheinlich zum einen, weil diese Erinnerung wirklich auch institutionell vielfach verankert ist. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass es der falsche Zugang war, hier zu befürchten, dass die eine Erinnerung die andere auslöschen könnte. Also es gibt hier keinen Verdrängungswettbewerb oder kein Nullsummenspiel der Erinnerung. Und unter diesen Umständen hat sich gezeigt, dass die Holocaust-Erinnerung ja auch eine Stütze für andere Erinnerungen sein könnte. Und da ist gerade der 27. Januar ein gutes Beispiel, wo ja im Bundestag Gedenkveranstaltungen stattfinden, die ja nicht nur Holocaust-Opfer würdigen, sondern inzwischen auch an die Leningrader Blockade gedenken oder einen Sinto zu Wort kommen lassen oder auch für die Opfer der Euthanasie da sind.
Leuten vom rechten Spektrum sind Mahnmale und Gedenkstätten ein Dorn im Auge. Wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen, große Teile der Gesellschaft zu mobilisieren, sich diesen geschichtsrevisionistischen Bestrebungen zu widersetzen?
Also wir haben ja auch so etwas wie einen Monitor, der empirisch erfragt, wie die Deutschen darüber nachdenken. Und tatsächlich ist es nicht so, dass sie sich von ihrer Geschichte abwenden. Es ist zwar so, dass es einen Schwund des Geschichtswissens gibt, aber es ist nicht ein Schwund an Interesse zu beklagen. Und die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist weiter aktiv und ergreift weite Teile der Bevölkerung. Das Interesse ist vorhanden und die Medien und die Schulen und andere Aktivitäten können dazu beitragen, dass dieses Wissen auch erhalten bleibt.
Unter Abgeordneten wächst der Rückhalt für ein Mahnmal, das den polnischen Opfern des Zweiten Weltkriegs gewidmet sein soll. Über Gedenkorte und Formen des Erinnerns habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann gesprochen. Frau Aßmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Am kommenden Sonntag wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt und man geht davon aus, dass die rechtskonservative AfD bis zu 30 Direktmandate erringen könnte. Bei der Europawahl erzielte die AfD in Sachsen den größten Stimmenzuwachs und setzte sich vor die CDU. Die regierenden Christdemokraten sind nach letzten Umfragen zwar wieder deutlich an die Spitze geklettert, aber man kann doch davon ausgehen, dass die AfD im neuen Landesparlament politisches Gewicht haben wird. Diese Aussicht sorgt für Unruhe in der Kulturszene, wie Alexandra Gerlach berichtet.
Ich wusste früher immer, wo es lang geht.
Was wäre, wenn die AfD in Sachsen regieren würde, fragte Theaterregisseur Volker Lösch mit seinem viel diskutierten Stück »Das blaue Wunder«, das er im Januar am Dresdner Staatsschauspiel auf die Bühne brachte. Das Theaterstück, basierend auf Zitaten und Texten aus Programmen der Neuen Rechten, ist eine Groteske, die zeigen will, was passieren könnte, wenn diese Forderungen aus dem »Blauen Buch« umgesetzt würden.
Die AfD fordert, den sicherheitspolitischen Befreiungsstaat und den Schutz der Bürger an erste Stelle zu setzen.
Die künstlerische Provokation verfehlte ihr Ziel nicht. Die AfD protestierte und forderte, öffentliche Gelder für diese Art der politischen Kunst und Kultur nicht mehr bereitzustellen. Eine Forderung, die sich auch in ihrem aktuellen Parteiprogramm wiederfindet. Staatsschauspielintendant Joachim Clement zitiert.
Wir wenden uns allerdings gegen eine vorrangig politisch motiviertes, propagandahaft erzieherisches Musik- und Sprechtheater, wie es mitunter auch auf sächsischen Bühnen praktiziert wird. Das sind ja sehr dehnbare Begriffe. Wir haben schon den Eindruck, dass unsere Arbeit damit gemeint ist und können natürlich nur versprechen, dass wir sozusagen im Rahmen der Freiheit der Kunst das machen, was wir für notwendig und richtig halten und uns das auch von keiner Partei vorschreiben lassen.
Beunruhigt zeigen sich auch Museumsleute. In den staatlichen Kunstsammlungen Dresden macht sich Generaldirektorin Professor Marion Ackermann Gedanken über die Zukunft der Kunstfreiheit, die eigentlich vom Grundgesetz besonders geschützt wird. Dennoch macht sich ein gewisses Unbehagen breit. Marion Ackermann.
Naja, wir müssen einfach uns dafür einsetzen, dass sie nicht in Gefahr gerät. Denn zur Freiheit der Kunst gehört natürlich dazu, dass Künstler sich immer auch mit den existenziellen Grenzerfahrungen auseinandersetzen, mit komplizierten Situationen. Wenn man das umstellt mit Verboten, es darf jetzt nur noch mit Sachsen zu tun haben, mit der eigenen Kultur, es darf nur einem bestimmten gesunden Familienbild entsprechen und so, dann gibt es natürlich keine gute Kunst mehr. Wir müssen alles dafür tun, um das zu bewahren.
In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit warnt Ackermann zudem, dass die Freiheit der Kunst unabhängig von der Debatte um die AfD derzeit ohnehin Einschränkungen durch eine, Zitat, übertriebene Political Correctness erfahre. Zitat Ende. Eine Einschätzung, die Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange von der SPD mit Blick auf den aktuellen Fall um den Künstler Andreas Krause aus Leipzig teilt.
Wir nehmen mal das Beispiel, dass eine Jahresausstellung abgesagt wird, weil ein Künstler, dessen Kunstwerk von der Jury ausgewählt wurde, dort der AfD nahesteht. Und ich habe das für den falschen Weg gehalten, diese Jahresausstellung abzusagen. Man muss sich damit auseinandersetzen, aber das ist erstmal das gute Recht des Künstlers, sein Kunstwerk zu machen. Und ich weiß nicht und kann auch nicht bei jedem Kunstwerk erkennen, ob da nun jemand dabei ist, dessen politische Ansichten nicht meinen Ansichten entsprechen.
Gerade in den östlichen Bundesländern habe Kunst seit 1989 einen ganz besonderen Stellenwert, betont Stange.
Kunst und Kultur haben sich in den Jahren seit 1989 gerade in unserem Land dadurch entwickeln können, dass sie auch ein Korrektiv sind, dass sie eben gerade öffentliche Themen, Probleme der Menschen aufgreifen, auf die Bühne bringen oder ins Bild bringen, wie auch immer, und das auch in ihrer Freiheit machen können. Und ich denke, hier sollten wir auch wirklich darauf achten. Wir haben ja aktuelle Beispiele, dass da keine Einschränkungen kommen.
In den staatlichen Kunstsammlungen Dresden fürchtet man derweil angesichts der zu erwartenden geänderten politischen Kräfteverhältnisse nach der Landtagswahl einen gezielten Verlust der Internationalität. Dazu nochmals Generaldirektorin Marion Ackermann.
Zu leugnen, dass wir alle voneinander lernen können, auch in einem internationalen Zusammenhang, dass wir auch die anderen Sprachen brauchen, nicht nur das Deutsche, Im Grünen Gewölbe haben sie Führer in 10 Sprachen. Und das gab es bereits schon im 18. Jahrhundert, gab es Führungen in 8 Sprachen hier. Das heißt, die Internationalität war Sachsen immer eingeschrieben. Und wenn man da jetzt einen Rückschritt wieder vornimmt, dann weiß ich gar nicht mehr, was wir eigentlich da noch sollen mit unseren Kulturinstitutionen.
Alexandra Gerlach berichtet über Kunst als Korrektiv und die Verteidigung der Kunstfreiheit in Sachsen. Gestern haben wir über die Stimmung und die Haltung von Kulturschaften dann in Cottbus berichtet, davor über den Oderbruch. Sie finden diese Beiträge im Netz auf unserer Homepage.
Fazit.
2010 machte der Surkamp Verlag einen großen Schritt, indem er seinen Sitz von Frankfurt am Main nach Berlin verlegte und 2 Etagen in einem Haus in der Pappelallee bezog. Die Bleibe war von Anfang an als eine provisorische gedacht, aber 9 Jahre reichen eigentlich, um Wurzeln zu schlagen. In den vergangenen Wochen sind nun aber doch hunderte Kisten vom Prenzlauer Berg nach Mitte bewegt worden und heute ist der Umzug offiziell abgeschlossen. Surkamp hat eine neue Adresse in der Linienstraße im ehemaligen Scheunenviertel. Am Telefon begrüße ich den Verleger Jonathan Landgräbe. Herr Landgräbe, schönen guten Abend und Glückwunsch zum neuen eindrucksvollen Gebäude.
Ja, vielen Dank.
Was ist denn das Schönste am Neubau? Was gefällt Ihnen besonders gut?
Da weiß ich fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Als erstes sind wir wahnsinnig froh, an diesem tollen Ort zu sein in Berlin, im alten Scheunenviertel der Stadt. Ganz in der Mitte und an einem Ort, von dem wir vielleicht ursprünglich uns gar nicht hätten vorstellen können, sein zu können. Und das drückt sich dann auch in dem Gebäude selbst aus, was hier fast direkt neben der Volksbühne steht, was einerseits ganz urban an der durchaus auch lauten und lebendigen Torstraße liegt, aber dann auf der anderen Seite ruhig und südlich und sonnig hin zum Rosa-Luxemburg-Platz. Und ein ganz gegenwärtiges Gebäude, moderne Architektur, von Rosa Bundschuh erbaut und auf der anderen Seite eben hier im Scheunenviertel auch ganz historisch verankert in der Geschichte Deutschlands.
Ist es denn wichtig für einen Verlag oder weniger allgemein gesprochen für Surkamp ein wirklich eigenes Haus zu haben, zu besitzen?
Naja, es ist einfach schön und ja, ich würde sagen auch wichtig, ein Haus zu haben, in dem man für sich ist. Das haben wir schon gemerkt in der Pappelallee, wo wir auch in einem sehr schönen Gebäude untergebracht waren, dass wenn man dann auf 2 Stockwerken ist und drumherum ist viel anderes los, dass man sich dann ein bisschen verlorener vorkommt, als wenn man jetzt hier ein Haus bewohnen kann, in dem auch alle miteinander über innenliegende Treppen verbunden sind und so die Anonymität aufhört, die dann sich doch manchmal einstellt, wenn man in so ganz großen Gewerbehäusern in Berlin ist, auch wenn sie schön sind.
Ein eigenes Verlagshaus hatte der Surkamp Verlag auch in Frankfurt am Main. Wie würden Sie die beiden Gebäude atmosphärisch vergleichen?
Ach, ich glaube, vergleichen kann man es vielleicht gar nicht so. Sie haben gemeinsam, dass wir dort alle sein können und dass sie die Idee verfolgen, auch ein Haus und eine Heimat für die Autoren zu sein. Hier ist das Gebäude sicher noch etwas offener und lichter und dadurch auch freier. Wir haben, was ich besonders schön finde, was auch ganz schnell ins Auge fällt, wenn man hier hineinschaut, wir haben mehrere tausend Meter Bücher, mehrere tausend Regalmeter hier, die wirklich durch die ganzen Büros laufen. So dass man sagen kann, so schön wie hier standen unsere Bibliotheken noch nie, so könnte man vielleicht ein paar Worte dazu sagen.
Ist denn geplant, eventuell das neue Haus zu einem öffentlichen Literaturort zu machen?
Also primär entstehen hier ja Bücher im Haus und zu diesem Entstehungsprozess gehört eben auch die Phase des Entstehens, in der die Autoren und auch die Bücher noch nicht öffentlich sind. Und das ist das, was wir hier hauptsächlich tun. Und in dem Moment, wo die Bücher geschrieben sind, wo sie veröffentlicht werden, dann arbeiten wir mit Literaturhäusern, mit Theatern, mit Buchhandlungen und anderen Veranstaltern zusammen. Dort findet Öffentlichkeit statt und daran wollen wir eigentlich auch nichts ändern. Auf der anderen Seite ist es natürlich hier dennoch ein Ort, der auch für den Austausch sich eignet, wo vielleicht kleinere Hauslesungen stattfinden können, wo man mit Autoren zusammensitzen kann. In diesem Sinne absolut. Und hinzu kommt auch, dass unten im Haus ein Restaurant sein wird, ungefähr ab Anfang des Jahres. Und es gibt auch einen kleinen Vorplatz, der öffentlich ist, sodass es natürlich auch ein bisschen ein Treffpunkt sein kann.
Die traditionsreiche Volksbühne hatten Sie schon erwähnt, gleich nebenan. Zu der gehört auch der Rote und der Grüne Salon, wo Konzerte, Partys und Buchpremieren gefeiert werden. Sind denn lokale Kooperationen geplant?
Es gibt hier rund um den Rosa-Luxemburg-Platz diverse potenzielle Partner. Es gibt die Volksbühne, das Babylon-Kino, es gibt Galerien, es gibt Buchhandlungen. Und eigentlich arbeiten wir schon jetzt mit den meisten von ihnen zusammen. Also da werden immer wieder Dinge stattfinden. Im Babylon-Kino ist beispielsweise in den nächsten Monaten etwas Größeres zu Bertolt Brecht geplant. Die Volksbühne führt immer wieder Stücke auf, die von Autoren unseres Hauses kommen. Das heißt, an den verschiedensten Ecken und Enden kooperieren wir da schon. Und ich bin ganz sicher, dass sich dadurch, dass wir jetzt hier auch vor Ort sind, das auch nochmal intensivieren wird.
Viele Verlage sind klamm bei Kasse. Auch Surkamp hat ja turbulente Jahre hinter sich. Da liegt einem natürlich die Frage auf der Zunge, wer den schönen Bau von Roger Bunschuh bezahlt hat.
Naja, also ich glaube, das eine ist, dass man wirklich sehen muss, dass wir hier mit diesem Gebäude uns finanziell insgesamt besser stellen als in der Mietsituation, was natürlich damit zu tun hat, dass in Berlin die Mieten in den letzten Jahren wirklich um ein Vielfaches gestiegen sind, sodass man heute es als Mieter tatsächlich nicht mehr einfach hat. Das gilt für Menschen, die Wohnungen suchen, aber genauso eben auch für Firmen, die Büros brauchen. Und hier haben wir jetzt ein Gebäude, was auch wirtschaftlich insgesamt so kalkuliert ist, dass wir wirklich besser dastehen als vorher. Und das macht das ganze Projekt natürlich noch überzeugender.
Surkamp verlegt mittlerweile Krimis. Auch der zu Surkamp gehörende Insel Verlag ist ja doch populärer geworden. Unterhaltungsromane gibt es auch. Ab wann schadet ein breiter aufgestelltes Programm dem Ansehen des Verlages?
Ich glaube, man muss einfach auf das gucken, was wir tun. Und da wird man feststellen, dass wir die Dinge, die in der Tradition des Hauses begründet sind, weitermachen und sogar ausweiten, dass wir in der Wissenschaft, in der Philosophie, in der Literatur, in der deutschsprachigen Literatur so stark sind wie eh und je. Und dass es auf der anderen Seite auch immer wieder der Schritte nach rechts und links bedarf, um zu sehen, was möglich ist, um auch dran zu bleiben an dem, was die Menschen lesen. Man könnte jetzt auch erwähnen, dass wir im Frühjahr wieder mit einigen Kinderbüchern gestartet sind, was der Inselverlag bis in die 80er Jahre gemacht hat und dann aber aufgegeben hat. Ich halte das für einen ganz selbstverständlichen Prozess. Und wir versuchen es immer so zu machen, dass es etwas mit der Tradition des Hauses zu tun hat, dass es eine Verbindungslinie gibt und trotzdem gegenwärtig ist und sich hier und dort auch manchmal die Freiheit nimmt, Dinge zu tun, die vielleicht nicht gleich erwartet werden, aber immer mit hoher Qualität und sorgfältig ausgewählt und immer so, dass auch hier im Haus alle dazu stehen können.
Der Surkamp Verlag hat ein neues Domizil in Berlin-Mitte, ein Haus für mehr als 100 Mitarbeiter und viele Autoren und Autorinnen. Jonathan Landgräbe, Verleger des Surkamp Verlages, Dankeschön fürs Gespräch und alles Gute im neuen Stammhaus.
Vielen herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Die Schauspielerin Angela Winkler wird beim Deutschen Schauspielpreis für ihre Leistung im Theater geehrt. Der Preispate Ulrich Mattes würdigte Winkler für ihre Rolle der Irina in der Tschechow-Inszenierung Drei Schwestern am Deutschen Theater in Berlin. Sie sei alterslos, jung im Herzen und leuchtend von Erfahrung. Der Preis wird vom Bundesverband Schauspiel ausgerichtet. In 8 Kategorien werden die Gewinner bei der Verleihung am 13. September in Berlin verkündet. Einige Preisträger stehen schon fest, darunter der Synchronpreis für die Schauspielerin und Opernsängerin Christine Markitan. Sie gibt Stars wie Salma Hayek und Toni Collette eine deutsche Stimme. Wegen des Vorwurfs der Spionage ist in China ein australischer Schriftsteller und Blogger angeklagt worden. Über die Hintergründe im Fall Yang Hengjun berichtet Lena Bodewein.
Im Januar war Yang in der südchinesischen Stadt Guangzhou verschwunden. Erst nach einigen Monaten enthüllte China, dass er festgenommen wurde und im Gefängnis saß. Yang hatte früher im chinesischen Außenministerium gearbeitet, bevor er 2002 australischer Staatsbürger wurde. Er ist als Blogger und Autor bekannt, der sich kritisch über die Kommunistische Partei Chinas äußert und für die Demokratiebewegung eintritt. Auf Spionage kann in China die Todesstrafe stehen.
Australiens Außenministerin äußerte sich sehr besorgt über Yangs Schicksal. Sie forderte die Volksrepublik auf, den Fall schnellstmöglich aufzuklären. Deutschland bekommt einen neuen Musikpreis, den International Music Award. Das Magazin Rolling Stone will ihn im November verleihen. Die künstlerische Relevanz soll entscheidend sein für die Wahl des Preisträgers, nicht der kommerzielle Erfolg. Eine prominent besetzte Jury stellt in 6 Kategorien eine Shortlist zusammen. Dazu gehören unter anderem die Sängerin Joy Dinalani, Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher und der Autor Benjamin von Stuckrad-Barre. Zusätzlich wird es in der Kategorie Performance ein offenes Publikumsvoting und einen Hero-Preis für das Lebenswerk geben. Die Felix Nussbaum Foundation in Osnabrück hat eine Spende von 700.000 Euro erhalten. Dadurch werde es der Stiftung in Zukunft mehr als je zuvor möglich sein, das Werk des jüdischen Malers Felix Nussbaum national und international bekannter zu machen. Das teilte das Museumsquartier in Osnabrück mit. Die Summe stamme aus dem Nachlass eines Verwandten. Die Foundation war 2001 vom Sammlerehepaar Hubert und Irmgard Schlenke gegründet worden. Ziel der Stiftung ist es, die Werke des in Auschwitz ermordeten Felix Nussbaum und anderer Künstler des Exils und Widerstandes in den Jahren 1933 bis 1945 zu erhalten.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
In Afghanistan wird über den Abzug der US-amerikanischen Truppen und ihrer Alliierten verhandelt und derweil sterben Zivilisten weiter durch Bombenattentate. Frauen, so fasste die stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen die Lage kürzlich zusammen, hätten in den letzten Jahrzehnten einen besonders hohen Preis bezahlt. Was die Sichtbarkeit der Frauen im Alltag angeht, so gibt es natürlich Fortschritte. Es gibt Bürgermeisterinnen, Frauen im öffentlichen Dienst, Frauen an der Spitze von Ministerien und ein internationales Frauenfilmfestival in Kabul. Nach 2 Jahren Pause findet es nun zum 5. Mal statt. Unseren Kollegen Martin Gerner habe ich am Abend in Kabul erreicht. Herr Gerner, dass in einem so gebeutelten Land wie Afghanistan ein internationales Filmfestival veranstaltet wird, kommt einem ja einigermaßen wundersam vor, dass nur Frauenfilme gezeigt werden, klingt fast unerhört. Ist das wirklich die große Ausnahme und ein Glücksfall?
Eine Ausnahme ist es ganz bestimmt. Die Sicherheitslage, die kennen wir, die haben Sie beschrieben eben. Man könnte jetzt aber genauso ergänzen, dass vielleicht unser Bild auch ergänzungsbedürftig ist, gerade weil Sie so anmoderieren. Ich darf das vielleicht ganz bescheiden ergänzen aus den vielen Jahren, in denen ich berichte von hier. Für deutsche Medien blenden wir allzu häufig den Kriegsalltag aus, denke ich. Und der macht doch die Würde auch der Menschen hier häufig aus. Zivilgesellschaft gehört dazu, aber auch viele Feste feiern. Also das fängt bei Hochzeiten an und einem ganzen Wohn- und Lebeviertel, was es hier gibt, wo Tag ein, Tag aus Hochzeiten gefeiert werden. Und aber auch cinematografisch und Theaterbühnen haben immer dann eine schwere durchgehende Existenz, wenn es Anschläge gab, wie zuletzt, letzte Woche, auf die Hochzeitsgesellschaft, die ja auch durch unsere Medien ging, mit über 80 Opfern. Aber es gibt eben auch sehr mutige, resistente Personen und Organisationen, die sich davon nicht abschrecken lassen. Also die haben jetzt das angesprochene Festival hier in Kabul, 50 Filme, 33 Ländern immerhin zusammengebracht, Asien, Afrika, Südamerika, da liegt der ausländische Schwerpunkt. Und auch sicherlich wichtig für die Menschen hier, eine international besetzte Jury zu haben. Spanische Autorinnen, indische sind dabei, aber auch bekannte Filmautorinnen aus Iran, zum Beispiel Rakhshan Dani Ehtemod, sie gehört zur Elite der iranischen Autorinnen. Und für uns vielleicht ganz interessant, dass mit einem Zitat von Bertolt Brecht eröffnet wurde gestern Abend, auf deren Übersetzung ich leider immer noch warte, heute einen Tag danach. Was ich weiß, da ging es um Freiheit und Individuum. Und das ist natürlich bezeichnend. Brecht ist übrigens hier gern aufgeführt. Das letzte Mal 2006 in einem Kabuler Theater. Damals schrieb die FAZ, das sei Theater erster Güte gewesen von afghanischen Schauspielern.
Herr Gerner, wer sind denn die Macherinnen dieses Festivals?
Da ist eine Frau ganz besonders zu nennen, Roya Sadat, die erfolgreichste afghanische Filmemacherin der letzten 20 Jahre, die erst angefangen hat, als fiktionale Autorin tätig zu werden nach 2001, die auf ihre 40 Jahre zugeht. Vor 15 Jahren schon einmal oder erstmals in Deutschland und Europa war, da hat man keine bzw. wenig Notiz genommen von ihr. Ihr letzter Film, Letter to the President, ist die afghanische Oscar-Nominierung, war in Locarno unter anderem. Aber viel bedeutender ist diese Frau gegen die Riege alter Männer, aber auch junger Männer sich durchgesetzt hat. Sie hat heute ein Film- und Medienunternehmen mit 20 Angestellten, arbeitet für Fernsehsender, genießt einen guten Ruf und jeder will mit ihr arbeiten. Und deshalb konnte sie es sich auch für dieses Festival die letzten Jahre lassen, zum Beispiel jetzt im Wahlkampf Ministerialvertreter draußen vor der Tür zu lassen. Und das ist schon etwas Besonderes. Sie ist ausgezeichnet als Women of Courage international, aber das gilt eigentlich auch für alle Filmemacherinnen, die hier auftreten.
Wie viele westliche Kollegen aus den Medien besuchen denn das Filmfestival in Kabul?
Ich habe einen iranischen Medienvertreter getroffen, iranische Exilfernsehsender. Insofern kann man schon sagen, doch, eine Kollegin des iranischen Fernsehsenders, eines Privatsenders, der aus London sendet. Aber dann sind wir auch schon fast am Ende. Und das ist natürlich bezeichnend. Man muss auch dazu sagen, dass mittlerweile, und das ist bedingt durch die Sicherheitslage, Diplomaten, Vertreter von Kultureinrichtungen hier nicht präsent sind. Entweder gehen sie nicht nach draußen, weil entsprechend die Anweisungen sind. Oder, wenn wir mal das Goethe-Institut nehmen, das ist hier schon nicht mehr aktiv als Folge auch des Anschlags vor 2,5 Jahren auf die deutsche Botschaft. Es gibt einen Vertreter des französischen Kulturinstituts, der da war. Und da sind wir schon bei dieser ganzen Klischee-Berichterstattung, wo wir doch leicht, wenn wir unsere eigenen Kriege in Deutschland und Europa durchdenken, eigentlich leicht darauf kommen können, dass natürlich eine Kulturnation, die Afghanistan unter dem Strich ist, wenn man die ganzen letzten Jahrtausende von Alexander dem Großen betrachtet, sehr wohl und sehr sinnvoll auch in der Kultur, genau wie wir in Europa, sich labt, sich nährt und daraus Hoffnung zehrt. Also das ist nicht zu übersehen. Bei der Eröffnungsfeier hier bin ich auf mehr als 100 Autorinnen und Autoren getroffen, die mir noch unbekannt waren und die alle jetzt produzieren in verschiedenen Qualitäten. Der afghanische Film hat sicher noch Luft nach oben, vor allen Dingen bei abendfüllenden Filmen. Aber die Kurzfilme gewinnen zunehmend Preise auch auf internationalen Festivals. Und es gibt sogar afghanische bekannte Migranten, die jetzt ihre Flucht gefilmt haben und in Europa sind und damit international sehr erfolgreich sind. Alles Randbereiche, die in unserem Feuilleton kaum bis gar nicht Platz finden.
Aber jetzt. In Kabul findet zurzeit das 5. internationale Frauenfilmfestival statt. Der Kollege Martin Gerner reist regelmäßig nach Afghanistan. Er beobachtet die kleinen wie die größeren Veränderungen im Land. Besten Dank für Ihre Schilderung.
Gerne.
Er war Teil der Szene, aber mit der Kamera betrachtete Alvin Baltrop die schwulen Männer an den Hudson Piers in New York eher aus der Distanz. Baltrop, der in den 50er Jahren in der Bronx groß geworden war, liebte die verfallenen Hafengebäude inmitten der Großstadt und den Freiraum, den sie Männern boten, die anders liebten als die Mehrheit. Die Fotografien, die heute in großen Galerien gezeigt werden, entstanden in einer Zeit, als unter Homosexuellen noch nicht die Angst vor einer HIV-Infektion grassierte. Peter Mücke hat Baltrops jetzt im Kunstmuseum der Bronx ausgestellte Bilder betrachtet und ist in ein Leben und eine vergangene Zeit eingetaucht.
Die Hudson Piers sind heute eine angesagte Gegend in New York. Teure Boutiquen, Rooftop-Bars, Clubs und mittendrin das schicke Whitney Museum. Nichts erinnert mehr daran, wie es hier in den 70er Jahren aussah. Die Containerschifffahrt hatte sich nach New Jersey verabschiedet, die Piers an der Westseite Manhattans verfielen.
To complicate the situation, there was an elevated highway and in 1973.
Hinzu kam, dass 1973 dort ein Stück eines oberirdischen Highways eingestürzt ist. Die Stadt war damals so pleite, dass sie den Highway nicht reparieren konnte, nicht mal die Trümmer wurden weggeräumt. Die ganze Gegend war gesperrt für den Verkehr, auch die Polizei kümmerte sich nicht darum. Und das waren ideale Voraussetzungen dafür, dass sich dort schwule Männer treffen konnten. Dafür war die Gegend berühmt-berüchtigt.
And it became a very notorious site,
sagt der Kurator der Ausstellung Sergio Bessa. Alvin Baltrop hat diese fast vergessene New Yorker Subkultur dokumentiert. Nackte Männer sonnen sich auf dem verlassenen Pier, andere cruisen durch verlassene Lagerhallen und Autobahntrümmer auf der Suche nach schnellem Sex. Die Schwarz-Weiß-Fotos Baltrops sind dabei nie voyeuristisch, sondern liebevolle Dokumente einer vergangenen Zeit. Ich glaube, was Baltrop charakterisiert, ist, dass die Arbeiten sehr direkt sein können, aber doch nie anzüglich oder pornografisch sind. Es sind sehr menschliche, persönliche Momente in den Fotos festgehalten. Da ist immer Sehnsucht, Traurigkeit und Melancholie mit dabei.
There is a lot of melancholia here.
Besonders deutlich wird das auch im Vergleich zu Fotos von Robert Mapplethorpe und anderen, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind.
It's just like normal people.
Bei Baltrop sind es normale Menschen mit all ihren Kämpfen und Problemen, mit ihren Leidenschaften und Sehnsüchten. Viele von ihnen leben eigentlich ein heterosexuelles Leben und kommen zu den Peers, um ein schwules Abenteuer zu haben. Und Baltrop fotografiert das im dokumentarischen Stil und nicht modisch oder glamourös. Rund 200 Fotos hat Kurator Sergio Bessa zusammengetragen, von ersten Porträts von Seeleuten, die Baltrop in seiner Zeit als Soldat auf einem Schiff der US Navy während des Vietnamkriegs aufgenommen hat, bis zum Abriss des Pier 52 in den 80er Jahren. Dieser Ort faszinierte Baltrop besonders. Furchteinflößend, verrückt, unglaublich, gewalttätig und schön. So nannte Baltrop diese Welt. Eine ganz andere Welt als die, aus der er stammte. Baltrop wuchs in der Bronx auf.
He was African American. He came from a family, particularly a mother.
Er war Afroamerikaner und stammte aus einer Familie, die in den 40er Jahren aus dem Süden nach New York gekommen ist. Seine Mutter gehörte zu den Zeugen Jehovas und so wuchs Alvin streng religiös auf. Das muss es sehr schwer für ihn gemacht haben, mit seiner Sexualität klarzukommen. Er war bisexuell, hatte Freundinnen, er hatte aber auch ein sehr aktives Leben als Schwuler.
So he had girlfriends, but he was also had a very kind of active life as a gay man.
Nicht nur deshalb war Baltrops Leben ein Kampf. Armut und Krankheit setzten ihm zu. Er musste sich als Taxifahrer und Straßenhändler über Wasser halten. Zu Lebzeiten gab es nur wenige Ausstellungen. Noch bis Februar stellt das Bronx Museum jetzt seine Werke eines fast vergessenen New Yorks zum ersten Mal einem größeren Publikum vor.
The Life and Times of Alvin Baltrop. Das New Yorker Bronx Museum of the Arts zeigt noch bis Februar Fotografien des 2004 gestorbenen Alvin Baltrop aus New York, berichtete Peter Mücke. Und was hat Gregor Sander in den Feuilletons vom Mittwoch gefunden?
Das Nichts nach Nolde beschäftigt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und er meint damit die abgehängten Bilder Emil Noldes im Arbeitszimmer der Kanzlerin. Nolde war ein komplexer Nationalsozialist, schreibt Kaube, bedauert aber die nun folgende Lehre an den Merkelschen Wenden. Wenn damit gerechnet werden muss, dass Kunst ambivalent ist, scheint das zu sagen, dann eben lieber gar keine Kunst, sie macht nur Ärger. Da sich die Kanzlerschaft Angela Merkels nun dem Ende neigt, hat der FAZ-Autor dafür durchaus Verständnis, denn in den vergangenen Jahren sind rund um Kunstwerke Dutzende von Fettnäpfchen aufgestellt worden. War der Maler so vorurteilsfrei, wie sich seine Kritiker wähnen? Ging er fair mit Frauen um? Hatte er Umgang mit undemokratischen Personen? Mit ähnlichen Problemen hatte in den letzten Jahren auch Woody Allen zu kämpfen. Die erneuten Missbrauchsvorwürfe seiner Tochter Dylan Farrow und die Auseinandersetzung mit Amazon um Allens neuen Film ließ es still werden um den 83-Jährigen. Doch nun kommt dieser Streifen, A Rainy Day in New York, in Europa doch in die Kinos, in Deutschland am 5. Dezember. Ariana Finos hat den Regisseur für die Tageszeitung Die Welt zum Interview getroffen. Der hat zumindest seinen Humor nicht verloren. Ich habe schon mit 8 Jahren begriffen, dass das Leben furchterregend, schwierig und anstrengend ist. Das hat sich im Verlauf meines Lebens bestätigt. Aber ich habe es zumindest vermeiden können, von einer Drohne getroffen zu werden. Es wird dann ein typisches Woody Allen-Interview. Ein bisschen über den Film, der zwei verliebte College-Studenten an einem Wochenende in New York beschreibt. Ein bisschen über Politik. Und Fragen zu Amazon und den Missbrauchsvorwürfen sind natürlich verboten. Stattdessen antwortet Allen auf die ewige Frage nach seiner Motivation. Wenn ich für mich zu viel Zeit zur Verfügung habe, dann spielt das eine Rolle. Es gibt Sport und Literatur, aber dann fängt man doch an nachzudenken. Und nachdenken möchte Allen offensichtlich nicht zu viel. Dass man das aber doch ab und zu muss, fordert Ingo Arzt in der Taz. Oder besser, dass man genauer hinsehen soll. So behauptet er am Anfang seines Artikels, endlich gute Nachrichten. In Brasilien gibt es immer weniger Brände im Regenwald. Von Januar bis August 2005 loderten in Brasilien an 268.119 Stellen Feuer. Im gleichen Zeitraum 2019 dagegen nur an 154.000. Ein signifikanter Rückgang. Auch wenn diese Zahlen stimmen, bezweifelt der Taz-Autor natürlich nicht, dass die Anzahl der Regenwaldbrände unter dem neuen Präsidenten Bolsonaro gerade wieder dramatisch angestiegen ist. Und dass das ein großes Problem ist. Was Arzt bemängelt, sind die vereinfachten Darstellungen von Satellitenmessungen der NASA, die derzeit in vielen Medien gezeigt werden. Ein echtes Feuer im Regenwald von 100 mal 100 Meter, also 0,01 Quadratkilometer, stellt die NASA-Karte standardmäßig als 3x3 Pixel großen roten Fleck dar. Auf einer Karte, die ganz Brasilien zeigt, entspricht der rote Fleck, den man dann am Monitor sieht, einer Fläche von rund 1000 Quadratkilometern. Und das ergebe einfach ein falsches Bild. Oder wie es Ingo Arzt erklärt, aus einem Brand im Berliner Tierpark wird also ungefähr ein Flächenbrand in der ganzen Stadt. Joachim Huber berichtet im Berliner Tagesspiegel von einer neuen Doku-Serie mit Charlotte Roach über globale Liebesrituale. In Japan beispielsweise, dem ersten Stopp ihrer Recherchereise, beobachtet sie Menschen, die an schokoladenüberzogenen Lollis in Penisform lutschen. Ältere Frauen schnitzen beim jährlichen Kanamara-Festival in Kawasaki, dem Festival des Eisernen Schwanzes, Phallus-Symbole aus Rettich. Alles passiert in einem Land, das selbst Einheimische als entsexualisiert beschreiben. Die Fettnäpfchen, die in dieser Sendung drohen, sind von Arte offensichtlich eingeplant und auch Huber springt mit seiner Überschrift im Tagesspiegel lustvoll in eines hinein. Lecker Penis in Japan.
Gregor Sander hat für Fazit die Kulturseiten vom 28. August gelesen und Sigurd Brinkmann wünscht eine gute Nacht.